Ja, vielen Dank, liebe Bamberger. Liebe Bamberger Geschwister, können wir einmal mal klatschen für unsere. Das war ein Dankklatsch, kein Konzertklatsch, ne? Das wollen wir ganz klar haben, ne? Ja, ich finde es einfach gut, finde es wichtig, wenn wir verbunden sind als Geschwister auch über die Gemeindemauern hier hinaus, weil ich glaube, dass Gott das auch immer wieder gebraucht, ne, uns im Reich Gottes da zusammenzustellen. Ja, vielen Dank, nehmt liebe Grüße mit zurück nach Bamberg. Ja, heute sind wir schon fast ein bisschen ins Thema eingestiegen, ohne dass es euch vielleicht bewusst war, auch mir be nicht bewusst war, bin ein bisschen überrascht worden von deinen Worten, Daniel. Ich meine, ich wusste schon, dass du dazu etwas sagen wolltest, aber mir ist ein Aspekt aufgefallen und fand es dann auch interessant, dass ihr dann auch geklatscht habt. Was ist da eigentlich passiert, ne? Eine Aufgabe, ein Problem, irgendwie ein Berg stand vor dir und dann musstest du dich dem stellen. Das Ding hieß Fachreferat. Bei dir heißt es vielleicht Arbeitskollege oder beim anderen heißt es Führerscheinprüfung oder Blutabnahme und Blutergebnisse oder was weiß ich. Irgendwo immer wieder begegnen uns diese Berge irgendwo. Irgendwo so ein Ding, was echt nicht einfach ist, was uns dann belastet. Und dann gibt es eine große Frage in deinem Herzen, im Herzen jedes Menschen. Was mache ich mit diesem Berg? Was mache ich mit diesem Berg, der da auf mich draufdrückt? Denn ich weiß, du hast dich nicht die ganze Zeit gut gefühlt. Ja, jetzt hast du hier stehen dürfen, du hast davon erzählt und konntest dankbar sein. Mit Recht, ja, konntest dich freuen und du hast echt einen krassen Sieg erlebt, ne? Und ich habe das ja gehört, das Fachreferat. Wir haben ein Stück gesprochen und es ist echt eine tolle Sache. Und während dieses Stehens vor diesem Berg ist eine Sache total wichtig: den Mut nicht zu verlieren. Den Mut nicht zu verlieren, weil es gibt ja diese ganzen anderen Geschichten, die sich irgendwie dann schnell auch anbieten in unserem Herzen. Naja, Augen zu und durch. Oder wenn es so ein Ding ist, vielleicht in der Arbeitsstellung, eine Beziehungsgeschichte, ja, es ist so ungerecht, immer trifft es mich und so, und dann passieren ganz viele Dinge im Herzen und so, und dann irgendwie baut man sich zu und geht gerade letztendlich nicht zu Jesus. Man lässt sich von dem Berg, von Menschen, von Gedanken, von eigenen Fehlern und, irgendwie gefangen nehmen und geht gerade nicht zu Jesus. Oh Herr, bitte hilf mir doch. Und schüttet gerade nicht sein Herz aus. Mensch, ich habe echt Angst davor. Herr, mir fehlt echt Rat. Ich weiß es nicht, kann es nicht. Vielleicht denken alle möglichen von außen, ach, das ist alles gar kein Problem. Man ist auch ziemlich alleine. Und man bringt es Jesus eben nicht. Und dann diesen großen Sprung zu machen. Ich habe Mut, dass dieser Jesus da ist. Ich habe Mut, dass dieser Jesus mich nicht verlässt und auf ihn vertraue ich. Und dass das nicht nur ein guter, weiser, richtiger Spruch von Sonntag ist, sondern das, was ich meinem Alltag dann noch durchbuchstabiere. Wenn diese vielen Dinge da sind, diese Dinge, die mir fehlen, diese Dinge, die mich bedrängen, die mich vielleicht auch verletzen und so weiter, die mir das Leben schwer machen. Weil da will Jesus hin. Gut, wenn wir ihn am Sonntag feiern. Amen. Gut, wenn wir ihn am Sonntag zuhören. Aber so wichtig, dass das unseren Alltag mehr und mehr durchdringt. Darauf kommt es wirklich an. Und da reift ein Leben, da reift ein Nachfolgeherz. Dieser Mut. Dieser Mut. Und nun will ich einen Sprung machen und möchte zu dem kommen, was vor uns liegt und das mit diesem Thema Mut verbinden, weil ich glaube, dass es wirklich ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel ist. In 2 Wochen, knapp 2 Wochen, ist hier dieses Theaterstück des Himmels General. Und ich glaube, dieses Thema hat ganz viel mit dem Thema Mut zu tun. Ich hatte in der letzten Woche ein ganz tolles Gespräch mit einem Menschen. Und war hier in der Gemeinde und hat gesagt, ach, so schön hier. Und dann komme ich hier in die Gemeinde und dann lächelt mich gleich jemand an und fragt, wie geht es dir denn? Und so, finde ich ganz toll. So jemand mit einem, so jetzt nicht so schon als Baptistenkind geboren und so weiter und erzählte so, ne? Und das finde ich natürlich toll, weil genau das wünsche ich mir, wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, dass er irgendwie so eine Art von Willkommen, von Freundlichkeit, von irgendeiner Güte erlebt. Und dann war es ganz interessant, wo diese Person erzählte, und ich glaube, es ist exemplarisch, deswegen erzähle ich. Ich glaube, es ist ein Beispiel, was für fast jeden hier gilt. Es war ja so anstrengend, das erste Mal zu kommen. Dann habe ich auf eine Freundin gewartet und dann habe ich mich das erste Mal reingetraut. Chris, mach doch mal bitte die erste Bibelstelle. 1. Timotheus 1, Vers 11, viermal die 1. Habe ich gewartet, dass eine Freundin da war? Das ist jetzt noch nicht 1. Timotheus 1, Vers 1. Sehr schön, danke. Dass ich mich dann da reingetraut habe, habe ich da hingesetzt. Könnte man denken. Aber geht es uns nicht ganz oft so? Dann begegnen wir anderen Menschen, die wir noch nicht so kennen, oder gar eine Gruppe von Menschen. Und irgendwie ist es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, und ich mache es dann vielleicht, doch, nächsten Sonntag, ja? Oder, ja, dann rufe ich jetzt nicht da an bei der Person, rufe ich morgen an, ne? Und morgen kann ja so lange dauern. Manchmal dauert der morgige Tag ein ganzes Jahr, ja? Es gibt sogar Situationen, wo der morgige Tag nie kommt, und nicht, weil derjenige plötzlich gestorben ist, sondern weil irgendwie morgen und kommt morgen irgendwie nie. Mut. Ich weiß nicht, ob du über diesen Vers schon mal gestolpert bist. Er ist ein bisschen unscheinbar. Ne? Man liest schnell drüber weg. Ich lese ihn mal vor. Da steht in 1. Timotheus 1, Vers 11. Nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist, ne? Schreibt der Paulus an den Timotheus. Und was ich hier so interessant finde, das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Was denkst du, wie geht es Gott? Jetzt mit dir oder auch mit diesem ganzen Himmelsgeneralding und dann diese Person einzuladen und jene und dann gibt es noch das Früchtchen A und das Superfrüchtchen B und so weiter. Wie mag das zwischen dieser Person und Gott aussehen? Und hier gibt es eine total interessante Bezeichnung von Gott. Der selige Gott. Die Herrlichkeit des seligen Gottes, eine Verstärkung sogar noch, die da steht. Selig ist eine tiefe Form von Frieden. Das zu haben, was man braucht. Und Gott wünscht sich ihm auch gewisse Dinge, wie Respekt, wie Liebe, wie Gerechtigkeit und so weiter. Und dann ist da dieser Begriff des Gottes, der zufrieden ist. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott zufrieden ist? Weil wenn man jetzt ein bisschen auf diesen Erdball schaut und vielleicht auf unser eigenes Leben schaut, könnte man sagen, ja, das muss jetzt nicht so sein, dass Gott damit zufrieden ist. Aber der Grund, und das ist ja Gottes Wort, das ist ja nicht aus irgendeiner Zeitung, dass jemand eine Meinung hat, das ist ja aus der Bibel, das ist Gottes Wort, wo ich sage, das ist beständig, wahrhaftig, verlässlich. Wie kann denn Gott zufrieden sein bei all dem, wie es steht, wie es vielleicht auch mit dir steht? Es gibt einen ganz klaren Grund dafür, weil er sich das Kreuz selber glaubt. Weil er sich das Kreuz und was Jesus am Kreuz getan hat, selber glaubt. Wir sind aufgerufen, das zu glauben, dass Jesus alles getan hat, alles bezahlt hat, alles getan, das vollkommene Opfer. Und je mehr du das wirklich glaubst und im Herzen glaubst, wird es etwas in deinem Leben verändern. Aber er ist ja schon voraus und er hat sich mit uns versöhnt. Das kann man im Römerbrief, Kapitel 4, 5, 6 und so, kann man das wunderbar nachlesen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Empfehlung für die nächste Bibellese, das nochmal durchzubuchstabieren. So herrlich, diese Gerechtigkeit, die Jesus uns erkauft hat. Und deswegen ist es der selige Gott. Und das ist mein erster Punkt. Warum können wir mutig sein, uns zu engagieren, dass Menschen zu Jesus kommen? Können einladen dafür, dass Menschen zu diesem Theaterstück kommen oder auch die Woche schon davor, kommenden Samstag zum Gästeabend. Warum können wir mutig sein, einzuladen? Können uns das trauen, dass dabei was rauskommt? Deswegen, weil Gott ist dabei. Und er ist zufrieden. Er ist nicht der Ärgerliche, den wir jetzt noch irgendwie zufriedenstellen müssten. Und schon gar nicht, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Er ist zufrieden. Nicht, weil du so ein Hecht bist, sondern weil Jesus es getan hat. Aber das Gute und das Evangelium, die gute Nachricht ist, er ist mit dir auch zufrieden, auch wenn du es vergeigst. Dass er dir in diesem Frieden begegnen kann. Und gerade das zieht uns dann wieder hoch und kann uns wieder rausziehen. Deswegen können wir mutig sein, dass, weil er der selige Gott ist. Und da steht Herrlichkeit, die Herrlichkeit vom seligen Gott. Er ist nicht nur irgendwie so ein Stückchen zufrieden, sondern er ist richtig gewaltig zufrieden. Von Jesus heißt es, dem auferstandenen Christus sogar, er ist mit Freudenöl gesalbt. Das heißt, wenn du mal wieder dich mit deinem Ehepartner voll gezofft hast, wenn du mal wieder erschüttert bist, weil wie klein dein Glaube ist und wie du rumzweifelst, ja, oder wie du vielleicht echt irgendwo echt fies gelogen hast oder irgend so einen Mist gebaut hast, halt dich am Evangelium fest. Er verzweifelt nicht. Tu dann auch Buße, ja. Ich sag nicht, dass das egal ist. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, er ist stark in seiner Güte, er ist stark in seiner Liebe, dass er in einem Wohlwollen zu dir steht und diese gewaltige Hand ist, die dich erstens festhält und zweitens in einer sanften, kraftvollen, liebevollen Weise auf den guten Weg, dass die du die Dinge überwindest, ziehen möchte und das eben auch kann. Deswegen auch, wirf dein Vertrauen nicht weg. Er ist nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg und bleib mit ihm verbunden. Erster Punkt. Lasst uns mutig sein, wenn wir jetzt unterwegs sind und für des Himmels General einladen. Lasst uns da mutig sein. Lasst uns auch mutig sein, wenn Leute vielleicht nicht gleich gesagt haben, super oder so, oder vielleicht mal gesagt hatten bei einer anderen Aktion, ja, ich komme, und kamen dann doch nicht. Lasst uns mutig sein. Der Herr ist mit uns. Chris, du bist ja ein echt fixer Bursche, ne? Und weil du so ein fixer Bursche bist, bitte ich dich mal ungeplanterweise, kannst du vielleicht nochmal, während ich jetzt ein paar Minuten anders fülle, Matthäus 9, 35 bis 36 ausbuddeln, ja? Würde ich nicht jeden bitten, aber ich kenne dich, Chris. Und zwar, jetzt geht's hier mal um Deko, ja? Nikola hat mich vorhin schon ein bisschen ausgelacht, als ich anfing rumzuruppeln und so. Aber wisst ihr was? Dieses Bild hier, das möchte ich euch mal so ein bisschen ans Herz legen. Das war auch das erste Bild, was mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal hier in diesem Gottesdienstraum vor einigen Jahren stand. Auch wer das jetzt am Stream hört, will ich es kurz beschreiben. Hier sind Ähren, ne, Kornähren, die wirklich ausgereift sind, die fertig sind zur Ernte. Kornähren, die fertig sind zur Ernte. Und das ist natürlich dekomäßig jetzt nicht schlecht und so weiter, ja, und das passt auch schon ganz gut. Ja, also wahrscheinlich geht's hier um den vielfältigen Acker und so weiter, ja. So. Sagt uns das was heute? Und ich glaube schon. Und ich glaube, lasst uns dieses Bild nehmen, auch die nächsten Monate besonders mitnehmen. Das Feld ist fertig zur Ernte. Und da gibt's auch eine sehr interessante Bibelstelle. Und die will ich euch kurz vorlesen. Wahrscheinlich wird sie auch bald da an der Wand erscheinen. Okay, Chris, du bist mein Freund. Nein, aber das habe ich mir schon gedacht. Dankeschön. Also Jesus sagt, und Jesus ging ringsumher, rumum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Brauchen noch die 37 noch dazu. Auch die 37, oder? Habe ich mich vertan in den Versen? Augenblick. Und 38 auch noch. Ja, sowas. Da hat jetzt Chris noch meinen Fehler. Dann heißt es hier weiter, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Gerade die beiden letzten Verse, ich wollte es ein bisschen im Kontext lesen, lese ich nochmal. Da sprach er, Jesus, zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und hier sind mir zwei Sachen ganz wichtig. Gibt es eine Ernte für uns? Ja, es gibt eine Ernte. Ist die Ernte reif? Und du musst noch mal gucken, wie Jesus dazu kam, das zu sagen. Er hatte diese Menschen angeguckt, die er da hatte. Da heißt es, es jammerte ihn, denn sie waren verschmacht und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn du heute in Forchheim lebst, kannst du das sehen und erleben, dass du verschmachtete, arme Menschen siehst, die rumlaufen und leben, als wenn sie keinen Hirten haben? Boah, ich glaube, du kannst es in jeder deutschen Stadt sehen. In jeder deutschen Stadt. Verschmachtete Menschen, die leben, als wenn sie keinen Hirten haben. Und das ganz besonders. Ich bin, also gerade in den letzten Tagen, war ich mal wieder, wirklich mal wieder erschüttert über unser Land, wie es da abläuft. Da höre ich zum einen, muss jetzt keine Partei nennen, der dann sagt, oh ja, wir wollen so für Kinder und Jugendliche einsetzen. Und dann ist es dieselbe Partei, die sagt, boah, wir müssen Cannabis unbedingt weiter legalisieren, wir müssen das Gender-Ding unbedingt vorantreiben, auch schon im Kindergarten müssen die eine Öffnung kriegen, ob sie gucken, ob sie vielleicht doch kein Mädchen sind, obwohl sie biologisch so geboren sind und so weiter. Und ich denke, boah, es sind nicht nur arme Menschen, die dann keinen Hirten haben, sondern Menschen, die zerstreuen, die anderen das kaputt machen, was ihnen noch Grenze, Linie und auch Hirtenfunktion geben kann. Wir haben wirklich ein Land, das bitter nötig hat, diesen Retter. Und wo das Feld reif ist zur Ernte. Und möchte das uns so empfehlen, auch auf so einer kleinen prophetischen Ebene, will es nicht zu hoch hängen, aber dass dieses Kornwort für uns gilt. Das Feld ist reif. Das Feld ist reif zur Ernte. Das heißt, wenn der Herr uns sendet, müssen wir nicht denken, ja, es gibt ja gar nichts. Ja? Wer weiß, ob es hier in Forchheim überhaupt was zu ernten gibt? Doch, es gibt hier in Forchheim ganz viel zu ernten. Und wenn du da Zweifel drin hast und mal eine halbe Stunde Zeit das nächste, warum mach das doch einfach mal? Geh einfach mal in unserer Stadt ein bisschen spazieren. Es gibt natürlich noch Situationen, Städte, wo du noch Härteres erleben kannst. Ich war gestern in Nürnberg und lief dann da in der Nähe des Bahnhofs lang und da war so eine Unterführung, da sah ich dann, es war so morgens 9:30, lag da unten jemand so auf dem Boden, der die Nacht da geschlafen hatte wohl. Und dann saßen da andere. Also es geht noch schlimmer als in Forchheim, ne? Das ist schon klar. Aber es ginge auch viel, viel besser. Es gibt viele Menschen. Und wo ich jetzt gesagt habe, ich habe da einen liegen sehen, ist das ja nur da eben so. Es gibt auch welche, die ganz adrett, vielleicht eine Frau in einem Kostüm und die ganz hübsch und was ich was aussieht, aber innen ist es so eine, vielleicht sogar Hölle. Und wer weiß, was deinem Herzen eigentlich abläuft. Zerbrochenheit, verschmachtet sein, verloren sein, kann auch optisch so anders aussehen, dass es optisch außerhalb ganz toll aussieht, ganz nett und innerlich ganz schlimm. Ich glaube, dass dieses Bibelwort uns gilt, das Feld ist reif zur Ernte. Und es gibt hier noch einen anderen Aspekt, den ich betonen möchte. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das kann man schon so ein bisschen komisch auffassen, aber ich möchte an dieser Stelle eine Sache stark machen, weil es manchmal so eine Denke gibt, naja, Gott wird schon machen, was er will. Der Gott macht schon sein Ding und Gott rettet die Menschen und das passt schon und so weiter. Jetzt will ich mich nicht unter Druck setzen lassen und so. Wir haben ganz viel, wo es immer darum geht, fühle ich mich jetzt gut und dann ist das gut und wahr. Aber ich glaube, das ist zu kurz, sondern was gut und wahr ist, sollte vor allen Dingen in die Verbindung und Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift kommen. Und hier ist ein Punkt drin, dass wir gefragt sind. Jesus Christus, der sich ja nun wirklich auskennt, er kennt den Vater optimal, er kennt uns Menschen optimal, weil wir durch sein Wort, durch ihn geschaffen worden sind. Er ist der Retter, der König, er weiß wirklich, wovon er spricht. Und dieser, der sich absolut auskennt, sagt, bittet, dass der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte sende. Ich glaube, dann sollten wir dem einfach folgen. Und dieser Punkt, dass er uns einbezieht, der taucht immer wieder in der Schrift auf. Das ist eine einzelne Bibelstelle, die irgendwie daherkommt. Nimm mal das Vaterunser. Jesus wird gefragt, was sollen wir beten in der Bergpredigt? Und Jesus sagt, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hast du vielleicht schon 1000-mal gebetet und hast gar nicht groß drüber nachgedacht? Man darf es auch einfach so tun, weil Jesus es gesagt hat. Aber jetzt mal so vom Inhalt her kann man beobachten, dass man sagt, Vater, dein Wille geschehe. Man stimmt Gottes Willen zu, sondern bittet darum, dass sein Wille geschieht. Dein Reich komme. Man stimmt zu oder man sagt, ja, dein Reich sollte kommen, ich stimme dem zu. Merkt ihr, wir sind beteiligt. So wie es im Garten Eden damals losging. Gott hat etwas übertragen an den Menschen. Der Mensch macht es Gott sei Dank nicht alles alleine, aber er hat etwas übertragen. So auch, wer bittet, klopft an und so weiter und so weiter. Wir sind Gesendete, wir sind dabei. Und der Herr möchte und bittet und fragt, ob er dich und mich gebrauchen kann. Deswegen, lasst uns dem folgen und mutig sein. Wenn der Herr es gesagt hat, dann bin ich dabei. Ich lasse mich senden. Ich lasse mich gebrauchen. Ob es für ein Gebet ist, vielleicht beim Himmelsgebet. Ich möchte sagen, die nächsten zwei Mittwoche, ja, jeweils 17:30 bis 18:30, werden zwei besondere Gebetszeiten sein. Warum? Weil sie unmittelbar vor diesem Theaterstück liegen. Es wird in den nächsten 13 Tagen oder 12 Tagen, so die es bis dahin sind, wird es entscheidend sein, ob Menschen Mut fassen. Mut fassen, jemanden vielleicht anzusprechen. Mut fassen, dass jemand sagt, okay, ich bin bereit mitzukommen. Ja, ich schaue mir das mal an. Ja? Oder auch den Mut zu haben, okay, ich sage jetzt diesen Termin mit der Freundin X ab, weil ich dafür Zeit haben möchte, um jemand anders zu begleiten. Ja, weil man könnte die Zeit ja auch anders füllen. Die nächsten 12 Tage werden ein besonderer Zeitraum sein, deswegen wird auch dieses Gebet eine besondere Möglichkeit sein. Und vielleicht ist es wirklich gerade ein Punkt. Hey, nächsten Mittwoch oder den Mittwoch davor, da bin ich dabei und bete mit. Oder ich schreibe es mir besonders ins Büchlein, wenn wir Hauskreistreffen haben oder so. Da bete ich nochmal dafür, dass Menschen gerettet werden. Oder auch, dass Arbeiter in die Ernte kommen, dass Gott auch andere, dass er mich, aber auch andere freisetzt. Jetzt komme ich mal zu einem nächsten großen Punkt. Warum ist es eigentlich so schwierig, dass sich Menschen bekehren? Eigentlich macht das überhaupt gar keinen Sinn. Wisst ihr warum? Gott liebt doch den Menschen. Hey, hallo, welcher Mensch möchte nicht geliebt werden? Jeder Mensch braucht irgendwie Unterstützung und Ermutigung. Wer kann das am besten außer Gott? Ja? Jeder Mensch möchte eine tolle Zukunft haben. Der Herr bietet's an. Außerdem hat er noch ein paar echt tolle Gimmicks, ein paar tolle Features, die er dir mitgibt. Charismen und so weiter. Also eigentlich ist es eine volle Gewinnergeschichte. Und natürlich, Familie kann man sich nicht aussuchen, wenn man dann so mit Geschwistern unterwegs sind, aber so ein paar sind dabei, die sind doch echt tolle Leute. Also was denke ich nicht, was habe ich für Menschen nicht durch den Glauben, durch Gemeinde kennengelernt? Wer mag da schon zu Nein sagen? Ne? Also eine Pyrmont-Kirsche, ja, die kann ich schon liegen lassen, aber dazu sagt doch eigentlich keiner Nein. Und doch tun es so viele Menschen. Und vielleicht ist auch in deiner Lebensgeschichte es genau so, dass auch du hast das lange liegen lassen. Warum ist das eigentlich so kompliziert mit uns Menschen? Und das Thema ist die unsichtbare Welt beziehungsweise unsere Verbundenheit mit der unsichtbaren Welt. Wir sind verloren. Und warum das der Fall ist und warum uns das natürlich entgegenschlägt, wenn wir Menschen gewinnen wollen, will ich anhand von ein paar Bibelstellen mal kurz angucken. Chris, mach doch mal bitte Epheser 4, Vers 18. Da wird über den Menschen etwas gesagt, der ohne Gott lebt, der hier Heide genannt ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Hier wird der Mensch beschrieben, der ohne Gott lebt. So, und da muss man gar nicht auf die anderen zeigen. Ich kann ja mal von mir erzählen, denn das ist ja auch meine Geschichte. Und ich habe das nicht vergessen. Fangen wir mal bei dem verfinsterten Verstand an. Ne? Da war ich eben so Mitte 20 und dann hat mich Jesus Gott sei Dank sehr massiv konfrontiert und durch dieses Licht, was in meinem Leben aufging, habe ich mich auch selber ganz anders gesehen. Und was habe ich gemerkt? Was war mein verfinsterter Verstand? Ich hatte total meine eigenen Vorstellungen über Gerechtigkeit zum Beispiel. Ich habe gedacht, ich gebe mir ja echt Mühe, ein guter Mensch zu sein. Ja, nicht, dass mich das interessiert hätte, grundsätzlich ein guter Mensch zu sein, aber ich hatte schon meine Werte, ich habe mir Mühe gegeben, ne, also war jetzt nicht so ganz böser und so weiter, ja. Und habe gedacht, das ist doch richtig gut. Außerdem war Mitgefühl mir wichtig, ja. Ich suche nicht nur meinen Vorteil, sondern Mitgefühl, dass es dem anderen gut geht, ist mir auch wichtig, ja. Und dann gab es noch so 3, 4 andere Sachen. Auch Dinge, dann, wo ich gesagt habe, nee, so mit Gewalt, da will ich auch nichts zu tun haben. Ne? Jemand, der dann andere verprügelt und so weiter und so weiter. Und das hat mich auch schon dann ziemlich überzeugt. Und dann kam Jesus ins Spiel und hat mir gezeigt, ich bin überhaupt nicht gerecht. Ja, ist schon schön, wenn man Mitgefühl hat. Ist schon schön, wenn man nicht gewalttätig ist und so weiter. Aber deswegen bist du vor Gott doch nicht gerecht. Was für ein Unsinn. Und wie ich Gott missachtet hatte und all den ganzen Geschichten, wie ich sehr wohl anderen Menschen sehr wehgetan hatte, wie ich sehr wohl Beziehungen verletzt und Treue gebrochen hatte, dass ich Vergebung brauche und Gott mir neu gezeigt hat, hallo, wie sieht denn Gerechtigkeit und dann eben aber auch Vergebung wirklich aus? Oder wie es hier weiter heißt, entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Mein Bild war Hollywood-mäßig. Wenn du leben willst, musst du eine tolle Partnerschaft haben mit einer erfüllten Sexualität, ja, Das ist schon mal richtig der Quell von Glück. Geld musst du auch ein bisschen haben, nicht zu viel, weil dann bist du wie ein schlechter Mensch, das ist auch nicht so gut, ne? Aber doch genug. Und natürlich, dass man so beim Alkohol ordentlich zulangen kann und was ich was. Da ist doch das Leben. Endlich mal die Sau rauslassen. Und vielleicht dann auch gerne irgendwie wild hopsen gehen, ja? Richtig schön tanzen und was ich was. Kann man ja machen. Aber das war für mich das Leben. Party. Das hat mich gezogen. Das war für mich Leben. Dafür leben. Das ist es. Natürlich ist die Arbeit schwer, ist diese schwer. Aber oh, dann hat man ja das Leben. Und das war für mich das Leben. Und Gott sagt, Leben ist auch sowas anderes. Kann richtig Leben sein, weil eine Beziehung wirklich intakt ist, weil Liebe wirklich fließt, weil man füreinander da ist und zusammen vielleicht auch was auf die Beine stellt. Kann Leben, das in meinem Herz pulsiert sein, weil ich plötzlich Kontakt zu Gottes Werken kriege und merke, Gott lebt, Gott handelt, er ist hier, ist dann Leben, was daraus kommt, weil er lebt. Oder gar Leben, weil ich ihm begegne und ich nur denke, wow, gegen dich ist alles nichts, Herr. Und das ist natürlich das Problem, wenn man von Gott getrennt ist, hat man diese ganzen Quellen nicht. So, und dann kommst du daher und sagst, hey, Jesus hat mir geholfen, nee, so wie der Daniel, ne? So, und dann war Jesus da und der hat mir geholfen und sagt, ja, hallo, ihn gibt's, weiß nicht, das ist für dich vielleicht richtig, das war, aber für mich ist es nicht richtig. Ist ja heute so die ganz beliebte Spur. Ja, das ist für dich vielleicht richtig und so weiter, ne? Als ich so jünger war, in meinen Jugendjahren, hat man sich noch um Wahrheit gestritten. Heute ist nur, bist du und ich, deine Welt, meine Welt, dein Gefühl, mein Gefühl und das sind Welten, die eigentlich nichts zu tun haben. Man kann sich ein bisschen was erzählen, aber es gibt eigentlich nichts Verbindliches. Welch ein Unsinn. Es gibt das Wort, es gibt die Wahrheit und es gibt einen Herrn und es gibt ein Ende dieser Zeit. Entfremdet dem Leben was aus Gottes. Das heißt, dann erzählst du jemandem, das hast du mit Gott erlebt. So ist Gott da. Du freust dich vielleicht auch in der Bibel. Es gibt auch manchen einen, und dazu gehöre ich auch, und manch einen anderen, die lesen die Heilige Schrift und einfach daraus sprudelt schon Leben zu ihnen. Und sie freuen sich an Gottes Wort, weil Gottes Gegenwart, Gottes Weisheit und so weiter ihnen da entgegenschlägt. Aber bei dem anderen kann es gar nicht ankommen. Und da ist dieses Denken, vielleicht erzählt man von Gottes Gnade und Gottes Vergebung. Und der andere, hey, ich bin doch gut, was willst du denn von mir? Okay, wenn du Probleme hast, ich finde das voll in Ordnung. Mach das mal ruhig, leb du mal so, ich bin da jetzt gar nicht dagegen. Ja? Das heißt, das ist eine massive Barriere, dass jemand gar nicht denkt, Jesus zu brauchen. Und genauso war ich auch. Wie gesagt, es geht nicht ums Fingerzeigen, sondern absolut mein Leben. Mach doch mal bitte Kolosser 1, die Verse 13 und 14, Chris. Da heißt es, er hat uns errettet, Jesus, von der Macht, der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und jetzt hier wieder die entscheidende Beschreibung, wie ist es denn für einen Menschen, wo Jesus noch nicht der Herr geworden ist? Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. In der Macht der Finsternis zu leben. Das kann man jetzt irgendwie so ziemlich irgendwie okkult oder sonst wie auffassen. Aber vielleicht mal ganz kurz dieses Wort Macht der Finsternis. Was steht denn da? Manchmal wird es auch mit Gewalt der Finsternis übersetzt oder Herrschaft der Finsternis. Es gibt verschiedene Worte, die hier zur Übersetzung kommen. Im Griechischen steht da ein mega starker Begriff. Da steht nämlich der Begriff für Vollmacht, Exousia. Ne, das ist auch genauso, wenn von Vollmacht Jesu gesprochen wird. Also sozusagen unter der Hoheit der Vollmacht der Finsternis. Heißt, es gibt einen anderen Herrn, einen anderen Gott, der einfach regiert. Und das gilt ja meistens für Reiche so, dass der eine Herrscher nicht die Sachen einfach loslässt, denn sie gehören eben zu seinem Reich. Ja? Und das Wort Reich kommt ihm davor, da reicht ein starker rein, ja? Und er hat eben die Möglichkeit, da rein zu wirken. Die Herrschaft der Finsternis. Und die Finsternis versucht natürlich, Jesus im Weg zu stehen. Versucht natürlich, das nicht loszulassen, was sie besitzt. Das heißt, wenn wir Leute für Jesus gewinnen wollen, gibt es für andere Menschen, und für dich war es früher ganz genauso, einen Widerstand. Das ist unterschiedlich stark ausgeprägt im Leben von Menschen, aber es gibt diesen Widerstand, diese Finsternis. Es hat nicht zwangsläufig mit okkulten Sachen, gar Satanisten, was ich was zu tun, sondern es ist einfach die Welt, die von Gott getrennt ist, die so funktioniert. Und ich nenne noch ein drittes Beispiel. Chris, mach mal bitte Korinther. 1. Korinther 2, 14 und 15. Ah, schneller, als ich gucken kann. Da heißt es wieder eine Beschreibung, die uns gut ist, wenn wir uns die bewusst haben. Der natürliche Mensch, also erstmal der grundsätzliche Mensch, der mit Gott nicht verbunden ist, ja, aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Also am Anfang des Verses 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Hast du das vielleicht schon mal erlebt? Du bist mit jemandem im Gespräch und du spürst den Heiligen Geist. Vielleicht die Gegenwart Gottes. Oder du merkst, Gott spricht durch dich, es ist das Wort Gottes da. Ja, Gott ist da, aber es, an dem anderen prallt es so ab und es verfliegt einfach. Weil, nicht weil der andere blöd ist oder weil der andere unwillig ist oder böse oder so weiter, sondern weil es ist einfach so. Wenn der Geist des Menschen nicht erweckt ist, mit Gott verbunden ist, hat er diese Empfangsfähigkeit nicht. Ja? So als wenn du ein Telefon hast, aber es ist kein Akku drin. Das Telefon ist da, aber es ist kein Strom drin. Ja? Und so ist es dann eben auch, dass der natürliche Mensch das so nicht empfangen kann. Diese Sachen, die ich hier beschreibe, begründen diesen Punkt Verlorenheit. Ja? Ja? Das heißt, der ist verloren und auch, wie man schon oft gehört hat, deswegen kann ein Mensch sich auch nicht selbst erretten. Ja? Jetzt strengt man sich an und so weiter. Und deswegen ist eben auch alle Rettung Gnade, die ja da ist. Ja? Das Evangelium ist ja da. Das Licht ist ja da. Jesus ist der Retter. Und an diesen Geschichten, die ich gerade beschrieben habe, merken wir eben auch ganz schnell, okay, es braucht etwas übernatürlich, etwas Größeres, damit Rettung passiert. Und deswegen, wegen diesen geistlichen Barrieren, verfinsterter Verstand, entfremdet dem Leben aus Gott, dieser Geist, der noch nicht kontaktfähig ist mit dem Herrn und so weiter. Und es gäbe noch andere Dinge zu sagen, diese Herrschaft der Finsternis, die da ist, ja. Deswegen ist Gebet eben auch so wichtig, weil Gebet geistlich wirkt. Weil der Geist Gottes kann da eben sehr wohl durch. Jesus kann da sehr wohl durch. Denn Menschen bekehren sich ja. Warum? Weil Jesus zum Zuge kommt und du und ich, wir uns gebrauchen lassen, dass das passiert. Wenn ein Herz sagt, Jesus, ich bin da, dann kann Jesus das gebrauchen. Und dann bist du Gottes Postbotin, ja? Bist du Gottes Kerze in der Dunkelheit, ja? Bist du Jesu Hand, wo er drin ist und der andere bemerkt plötzlich, da ist irgendwie etwas. Er kann es vielleicht wenig fassen und wird dann vielleicht sagen, ey, irgendwie ist bei der etwas, das ist bei mir nicht. Was ist denn das oder so? Oder irgendwie sagst du vielleicht etwas und der andere kann es vielleicht noch nicht richtig verstehen, aber hat das Gefühl, ey, da ist irgendwie was Wahres dran oder so. Ja? Ja? Oder meine Frau, die Kerstin, kommt auch aus einem ganz atheistischen Hintergrund und dann waren wir in so einer Teestubenarbeit. Und da waren dann so auch so Schulkameraden, ja, so Leute aus der Schule, Freunde aus der Schule, mit denen redete sie dann immer. Und sie wusste nicht so richtig, was sie eigentlich reden will. Sie wusste auch nicht richtig, was ihre Frage war, ne? Aber irgendwie hat sie innerlich etwas gezogen, mit diesen Leuten zu reden, weil sie irgendwie wusste, das ist gut und das hat irgendwie mit Gott zu tun und das führt sie irgendwie weiter. Und das ist dann tatsächlich, Gott sei Dank, auch so passiert, dass das immer konkreter wurde. Wer ist denn dieser Jesus? Immer klarer wurde. Was bedeutet es denn, sich zu Jesus zu wenden und wie kann denn das gehen? Das heißt nochmal, weil das Oberthema ist ja Mut. Das heißt, wenn du Rückschläge erlebt hast, du hast jemanden eingeladen und der ist nicht mitgekommen. Jemand hat gesagt, ja und ja, das machen wir, aber dann ist es doch wieder im Sande verlaufen und so weiter. Schau mal, weil irgendwann nerven uns ja Menschen und manche Sachen nehmen wir anderen Menschen dann durchaus auch übel. Und haben dann gesagt, dann mach doch deinen Scheiß alleine. Ja? Oder es gibt auch mal so eine fromme Variante, die dann heißt, der will Jesus nicht. Der hat sich ihm entschieden, ohne Gott zu leben und so weiter. Ja? Großes Fragezeichen. Ist das wirklich so? Oder sind diese Seiten von Verlorenheit zum Tragen gekommen? Ja? Der Mensch ist noch verloren. Es hat ihn noch nicht erreicht. Von daher gibt diesen Menschen die Chance, dass sie vielleicht es noch nicht gehört, nicht verstanden oder eben auch von anderen Größen zurückgehalten wird. Lasst uns barmherzig sein, lasst uns geduldig und langmütig sein. Langmut heißt, ich bleibe dabei, auch wenn es ein Stück dauert. Geduld heißt, ich bin bereit, etwas zu tragen. Das heißt nicht nur Zeit zu investieren, auf den Bus zu warten. Geduld ist die grundsätzliche Bereitschaft, etwas zu tragen. Und diese Bereitschaft ist so kostbar, dass es sogar ein Name Gottes damit verbunden ist. Der Gott der Geduld ist ein Name Gottes. Muss was ganz Besonderes sein. Und lasst uns barmherzig sein, wenn uns die Leute dann ein Stück auf die Nerven gehen. Weil waren wir denn anders? Also ich war es nicht. Ich war echt ein anstrengender Kandidat, Jesus kennenzulernen, ja? Und habe manches Mal gedacht, oh Herr, was habe ich den anderen schwer gemacht. Gott sei Dank hat es dann irgendwann gefruchtet. Lasst uns barmherzig sein, wie er barmherzig gewesen ist. Fang mit Leuten wieder an, die du eingeladen hast, vielleicht genau, weil du diese Perspektive neu gegenwärtig hast. Das ist ja eine Realität, ist ja keine Meinung. Die Realität ist diese unsichtbare Eingebundenheit, Gefangenheit, Fesselung von Menschen. Sie können sich nicht einfach so zu Jesus bekehren. Drum, investiere Liebe. Sei jemand, der betet. Es ist es wert, um diese Menschen zu beten, denn du warst es seinerzeit auch wert. Zum Schluss habe ich nochmal einen besonderen Text, wie Gott arbeitet, beziehungsweise arbeiten möchte, und der ist aus 2. Korinther 4, die Verse 3 bis 7. Der geht jetzt über 4, 5 Verse, aber der ist sehr interessant. Der spricht nämlich von dem Lichtglanz, den Gott in unser Herzen geben möchte. Ich lese das mal vor. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Auch nochmal so ein Punkt mit der Verblendung, die eine Rolle spielt, aber dann geht es weiter. Die gute Nachricht. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Nicht du bist der eigentliche Hammer, der die Rettung ist, sondern Jesus Christus. Aber wir sind seine Mitarbeiter. Sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Ja, ihr kennt dieses Wort, Gott sprach und es wurde Licht. So geht das 1. Mose los, so geht es aber auch im Johannesevangelium los, ja? Dass das Licht in die Finsternis kam und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also, denn der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Nochmal in einfachen Worten, er hat einen Lichtschein in unser Herzen gegeben, dass man durch uns Jesus erkennen kann. Er hat in uns einen Lichtschein gegeben, dass er uns senden kann, dass andere durch uns Jesus erkennen. Und für 95% unter uns wird es genauso gewesen sein, dass du nicht allein die Bibel gelesen hast oder einfach durch den Wald gegangen bist und plötzlich war das alles klar mit Jesus oder ein Traum. Manche erleben das so, Halleluja, ja? Manche erleben das so, aber die allermeisten haben es so erlebt, da sind Menschen mit ihnen einen Weg gegangen. Diese Schwester, dieser Bruder, dieser Freund, diese Freundin sind einen Weg gegangen, da gab es dieses Gespräch und diese Situation. Und wo der Herr andere Menschen gebraucht hat, andere, die an ihn glauben, in dessen Herzen er wohnt, wo er andere dieser Menschen gebraucht hat, dass das Licht in ihren Herzen er gebraucht, dass es zu deinem Herzen geschehen ist. Was du nicht gemerkt haben wirst in dem Sinne, ja? Das ist was anderes als ein Kerzen- oder ein Taschenlampenlicht und so, ja? Aber wo das Licht von dem einen Christen dem anderen Menschen ein Zeichen ist, auf das er reagieren, dem er Vertrauen, sein Herz dann öffnen kann. Damit wir Jesus sehen, damit wir zu Jesus kommen. Und das ist das, was befreit. Gegen die Finsternis, gegen die Ketten und so weiter. Denn das löst Glaube aus, der rettet. Ja? Er hat diesen Lichtschein in unsere Herzen gegeben, zur Erleuchtung, dass dieses Angesicht Christi offenbar wird. Und zum Schluss noch ein kleiner Ermutigungsvers, vielleicht für uns alle, wo du denkst, ich weiß nicht, wie groß dieses Licht bei mir ist und ich weiß nicht, ob das bei mir auch wirklich funktioniert. Aber interessant, was er geschrieben hat. Wir, Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Heißt, ich bin auch fehlerhaft, bin auch nicht immer toll drauf. Ich bin auch manchmal, dass andere mir vergeben müssen, mich trotzdem lieb haben und so weiter, ja. Bin auch so ein irdenes Gefäß, aber du vielleicht auch. Und trotzdem ist Jesus in dir. Trotzdem ist dieser Lichtglanz in dir, trotzdem ist Gott in seinem Geist in dir und möchte dich gebrauchen, auch wenn du und ich, hier heißt es Irden, ich sag mal so ein bisschen menschlich normal, verpackt sind. Ja, nicht jeder, der in der Fußgängerzone an dir vorbeiläuft, merkt sofort, boah, das ist eine gewaltige Christin, wow. Ne? So, ganz im Gegenteil, man kann neben gewaltigen Kindern Gottes stehen und es gar nicht checken. Okay, ja, okay, er hat diesen Lichtglanz in unser Herzen gegeben. So, und den mache ich jetzt zum Schluss, schreibe ich das auch nochmal hier in Rot, denn das ist, meine ich, der größte Punkt. Der Lichtglanz, den er in unser Herzen gegeben hat, den er gebrauchen möchte, Jesus in dir. An anderer Stelle steht auch geschrieben, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Oder an anderer Stelle im Epheser steht geschrieben, der Geist, mit dem der Vater, den Christus von den Toten auferweckt hat, ist auch in uns. Ja, es steht immer wieder an verschiedenen Stellen. Er ist in dir. Er ist in dir und möchte auch wirken. Und sei du ein Arbeiter, sei eine Arbeiterin, die in die Ernte gesendet ist. Ja, und glaube, Gott kann diesen Licht ganz gebrauchen. Wenn du mit Willen dabei bist, wenn du bereit bist, auch Liebe einzusetzen, ob das jetzt Zeit, Gebet oder eine Gabe oder was weiß ich, keine Ahnung ist, oder Vergebung, dass du jemandem vergibst und sagst, ich kümmere mich neu um die Person. Ja? Wir sind nicht einfach nur Maschinen, die Gott irgendwo hinstellt. Wir sind Menschen mit einem Willen, Kinder, wo er fragt, willst du mit mir laufen? Willst du mit mir arbeiten in der Ernte? Willst du mit mir Liebe üben, dass dieser Lichtschein scheint? So lasst uns mutig sein und lasst uns Gesendete sein. Amen. Lasst uns jetzt in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Und wo wir für dieses Ding beten, ja. Und ich glaube, ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, es geht gar nicht nur um diesen Samstag, den 16. abends, wenn dieses Theaterstück läuft. Das ist ein Teil in einem größeren Ganzen. Auch der Gästeabend, nächsten Samstag, ist wichtig. Die Tage dazwischen, wo ihr vielleicht im Hauskreis dafür betet. Oder wo du zum Himmelsgebet nächsten Mittwoch um 17:30 kommst. Oder dass du vielleicht wirklich sagst, ich bin mutig, und werde zu dieser Person hingehen. Ich werde dafür beten, so wie der Daniel von seinem Fachreferat erzählt hat. Vielleicht heißt dein Berg nicht und Aufgabe, wo der Herr dich hingestellt hat, nicht Fachreferat, sondern diesen Nachbarn, diese Freundin, diese wen auch immer. Ich spreche sie an, werde sie einladen und werde schauen, was ist eine gute Zeit, werde mir ein Herz sammeln, werde mutig sein. Lasst uns beten für die nächsten Tage, lasst uns beten für die Veranstaltung, lasst uns beten, dass wir uns, guckt bitte nochmal zur Wand, dass dieses Kornbild unseren Blick, unsere Herzensaugen ein Stück gefangen nimmt. Wir sagen ja, für deine Ernte, Herr. Lasst uns beten.